Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul, wir wollen spazieren gehen und zwar zu einem Thema, das wir schon ein bisschen länger geplant haben, wo wir aber gesagt haben, da reden wir erst drüber, wenn wir auch was haben, worüber wir wirklich reden können.
Ja. Nämlich? So ist es. Hallo liebe Susanne, es geht um den Mondflug, lange verschoben, wirklich sehnlichst von vielen erwartet und dann hat er dann stattgefunden, jetzt Anfang April, in der Nacht von dem 1. auf den 2. April unserer Zeit, ist die Artemis II zum Mond gestartet mit 4 Menschen an Bord. Zum ersten Mal Menschen in Mondnähe seit Dezember 72, das sind fast 53 Jahre und darüber wollen wir heute reden. Und du hast heute an dem Tag, wo wir es aufzeichnen, auch schon drüber geredet. Du hattest heute 250 Mondfans zum Girls Day hier im Planetarium.
Naja, also ich glaube, alle waren keine Mondfans, aber wir nehmen auf an dem Tag Ende April, an dem eben Girls Day ist. Und ich habe mit den Mädchen, das ist so Mittelstufenschülerinnen, Klasse 8, 9, so in der Gegend, bin ich geflogen in der Kuppel und auch um den Mond und um den Mond herum, so ein bisschen Artemis-mäßig. Und habe sie dann gefragt, wer würde denn gerne mitgeflogen sein? Oder wer sagt, naja, ist doch vielleicht ein bisschen riskant. Und so nach der Lautstärke war schon eine klare Mehrheit dafür, gerne zum Mond zu fliegen.
Ja.
Und da habe ich sie dann natürlich auch ermuntert, denn bei der jetzigen Artemis-Crew, die sah ja jetzt schon ein bisschen anders aus als 1972, wo völlig klar war, dass die Apollo-Astronauten, insgesamt sind ja 12 gelandet, dass das weiße amerikanische Männer waren, alle 12.
Ja.
Da wäre man Ende der 60er, Anfang der 70er auch echt noch gar nicht auf eine andere Idee gekommen, hat sich keiner gewundert.
Außer bei Star Trek, ja.
Außer bei Star Trek. Ja. Aber das sieht heute ja doch sehr anders aus. Es war ein Schwarzer dabei, der Victor Glover, eine Frau, die Christina, ich sag immer Koch, aber die sagen Cook. Man schreibt den Namen Koch wie den deutschen Koch, ist wahrscheinlich auch ihre Herkunft.
Ja.
Und Cook heißt ja auch Koch und die sprechen den Cook aus.
Christina Cook, also eine Missionsspezialistin.
Ja. Und dann noch ein Kanadier und ein weiterer Amerikaner.
Ja, also eine etwas gemischtere Crew. Und ich würde sagen, wir bringen uns noch mal in Erinnerung, wie das war. Ich nehme an, du hast dir auch ein bisschen diese nicht ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Denn da ging ja dann relativ pünktlich los um 0.35 Uhr am 2. April mitteleuropäischer Sommerzeit und ich habe tatsächlich mit 2 Monitoren so ein bisschen mein eigenes kleines Kontrollzentrum gemacht, um die Livestreams zu verfolgen und das hat schon Spaß gemacht. Also man mag über die Mission denken, was man will, da kommen wir gleich noch drauf.
Genau.
Aber das zu gucken war auf jeden Fall spannend und hören wir gerade nochmal rein.
GLS, go for ELF.
Great call out. The rocket is on its own. 4 brave explorers ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. Sound suppression water is flowing.
15.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Ja, sehr viel Mondpatriotismus oder Weltraumenthusiasmus.
Genau. Also man merkt schon, dass da die NASA und die Amerikaner federführend am Werke waren. Wobei man natürlich immer betont, und das betont die ESA, die Europäische Weltraumagentur, auch bei jeder Gelegenheit, dass das Servicemodul, das Versorgungsmodul der Orion-Kapsel ein europäisches ist, mit großer deutscher Beteiligung auch.
Das Raumschiff Orion stammt tatsächlich weitgehend aus Deutschland oder im Wesentlichen Komponenten aus Deutschland. Bremen, um genau zu sein.
Ja, das ist, OHB in Bremen, genau. Ja.
Und also könnte man so ein bisschen lokalpatriotisch sagen, ohne Bremen wären die nicht zum Mond geflogen?
Ja, also die waren ja beteiligt. Die sind ja auch wirklich Projektpartner, genauso wie die Kanadier natürlich, wo einer ja eben auch mit dabei war, der Jeremy Hansen. Und bei der ersten Landungsmission wird wohl ein Japaner mit dabei sein, so viel ich weiß, die auch beteiligt sind. Und bei der zweiten Landungsmission, die nicht mehr Artemis 4, sondern inzwischen Artemis 5 heißt, das müssen wir noch ein bisschen erklären, wird ein Deutscher dabei sein, der aber nicht zum Landeteam gehören wird. Aber die Europäer, Kanadier, Japaner sind definitiv mit beteiligt. Die Chinesen machen ihr eigenes Ding. Darüber wird vielleicht auch noch kurz zu sprechen sein.
Auf jeden Fall. Aber fangen wir jetzt nochmal an mit dieser Artemis 2. Die sollte ja schon längst gestartet sein. Man erinnert sich, vor 3 Jahren, das war, glaube ich, November 22, da gab es diese Artemis 1. Da gab es so 2 Dummies an Bord. Die sind auch um den Mond rumgeflogen. Ja. Da gab es auch eine von den beiden Test-Dummies mit Sensoren, war, glaube ich, auch in Deutschland entwickelt worden. Und da hat man dann wieder einiges gelernt. Aber warum hat das jetzt 3 Jahre gedauert?
Naja, man hatte schon danach noch was zu tun. Es gab Verzögerungen. Auch jetzt wieder war ja der frühestmögliche Starttermin, den man ins Auge gefasst hatte, eigentlich Anfang Februar. Und da hatte man ein Leck beim Betanken und dann hat man es Anfang März wieder versucht und hat ein anderes Leck beim Betanken und musste dann sogar das Space Launch System, die große Rakete, wieder zurück in den Hangar rollen. Deswegen hat es auch seit diesem ersten Testflug ohne Crew um den Mond herum ein bisschen gedauert. Das lag auch, nicht nur, aber auch am Hitzeschild. Mhm. Weil man beim Wiedereintritt natürlich ziemlich schnell ist. Und sich
das glüht. Das
glüht und ja. Das soll auch glühen. Und das ist auch ganz normal, dass das glüht. Da verliert man auch für ein paar Minuten den Funkkontakt zur Bodenstation. Auch das ist völlig klar.
Das war auch bei Apollo schon so.
Genau, die Kapsel ist von geladenen Teilchen, von einem Plasma umgeben und da kommen dann für 7 Minuten, glaube ich, Funkwellen halt nicht durch. Aber als die Mission ohne Menschen, ohne Crew, dann wieder auf der Erde zurück war, also ist gut gegangen, die Kapsel ist ordentlich gelandet, aber da war der Hitzeschild doch ziemlich beschädigt. Und deswegen hat man sich ja keinen neuen Hitzeschild überlegt, aber einen anderen Weg.
Der Winkel war anders, ne?
Einen anderen Eintrittswinkel, genau. Ja. Um weniger lange diesen hohen Temperaturen ausgesetzt zu sein. Und sowas zu planen und auch hier und da an anderen Sachen noch was zu verbessern, das hat dann halt schon eine Weile gedauert.
Also Start und Landung sind ja so, kann man sagen, die heikelsten Punkte, auch wenn bei der berühmten Apollo 13, Houston, we have a problem, das unterwegs aufgetaucht ist. Und ich glaube, außer einer eingefrorenen Klospülung oder so, hat man da nichts gehört, was Houston ein Problem bereitet
hätte. Aber das ist natürlich auch ein Teil, glaube ich, der Antwort auf die Frage, warum macht man das eigentlich? Denn wir haben seit 2009 eine super Mission, die den Mond umkreist, den Lunar Reconnaissance Orbiter, und das ist auch nicht die erste und die einzige, die den Mond, das haben die Chinesen auch ganz, ganz toll gemacht, mit einer ganz hohen Auflösung überall kartiert. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass die noch nichts gesehen haben, was nicht Kameraaugen der Menschheit nicht auch schon gesehen hätte.
Da kommen wir dazu.
Ja. Aber warum macht man das? Und das hängt natürlich echt auch damit zusammen, dass das Menschen sind, die ein Problem mit ihrem Toilettenrohr haben. Und die dann die Kapsel drehen müssen, damit das Eis auftaut. Und dadurch fällt dann zu viel Licht durchs Fenster, wo die Jalousie schmilzt. Und dann müssen sie schwarze T-Shirts aufhängen vor ihr Fenster, damit da nicht so viel Licht reinfällt. Und das ist alles total improvisiert.
Ist so gut.
Und das macht die Sache greifbar, verfolgbar. Dadurch hat man eine Beziehung. Und darum geht es natürlich auch.
Es ist natürlich toll, dass Menschen dann eben Problemlösungen finden, improvisieren, was ich ja liebe, rein beruflich schon. Ja. Und das freut mich natürlich, dass das eine Fertigkeit ist, die auch im All gefragt ist und wo vielleicht eine KI bislang noch nicht so mitkommt, wenn überhaupt irgendwann mal, weil man weiß es nicht. Aber diese Sicherheit ist ja etwas, was im Vordergrund steht, gerade wenn man sagt, da fliegen jetzt vier Menschen mit und nicht zwei Dummies. Und ja, deswegen kann ich gut verstehen, dass man so gesagt hat beim Start, wenn da irgendwo ein Leck ist, dann fahren wir das Ding lieber nochmal in den Hangar, auch wenn das ewig dauert. Und dann berechnen wir lieber nochmal den Neigungswinkel. Und das war aber auch umstritten, denn man erinnert sich an die Columbia-Katastrophe. Genau. Da hat man ja wirklich vor aller Augen einen Shuttle verglühen sehen, weil da an einer Tragfläche einer dieser Hitzeschutzkacheln defekt war oder abgegangen war. Und dann kam es zur Katastrophe. Also das will man vermeiden. Die Bahn selber war ja eigentlich, wie heißt das, Free Return. Also du fliegst zum Mond und kommst kostenlos zurück. Wie geht das?
Ja, also man ist auf einer Bahn, wo man, also erstmal sind sie einmal um die Erde gekreist in einem ziemlich weiten Orbit und dann haben sie sich auf den Weg zum Mond gemacht, mussten ein paar Bahnkorrekturmanöver waren vorgesehen, die haben sie gar nicht alle gemacht, weil sie so genau waren auf der richtigen Bahn, dass da so ein paar kleine Korrekturen gar nicht nötig waren, sind dann natürlich auf dem Weg zum Mond immer langsamer geworden, weil sie
die Erde bremst ab, oder? So mit ihrer Schwerkraft. Die zieht doch noch an dem Ding, bevor der Mond übernimmt.
Genau, und dann hat der Mond irgendwann übernommen und da waren sie dann auch jetzt, da ist natürlich Erdschwerkraft auch noch da, aber da war die Schwerkraft des Mondes dann stärker. Mhm. Und dann sind sie auf der richtigen Bahn um den Mond rumgeflogen. Daher kommt dann auch die Aussage, die Menschen, die jemals am weitesten in der Geschichte von der Erde entfernt waren, ja, die waren halt ein paar tausend Kilometer über dem Mond und höher als die Apollo-Missionen. Und deswegen, als sie hinterm Mond waren, natürlich weiter weg von der Erde, als man das vorher gewesen ist.
Apollo 13 musste ja einmal den Mond umrunden, um die Mission überhaupt zu retten. Hier war das von vornherein der Plan, dass sie nicht in den Orbit einschwenken, sondern ich glaube, sie haben Apollo 13 dann in der Summe irgendwie um 6.000-7.000 Kilometer übertroffen.
Genau, also es waren ein paar tausend Kilometer weiter weg.
War nicht viel, aber immerhin, das ist ein Rekord.
Ja, und dann ging es zurück zur Erde eben ziemlich symmetrisch wieder auf der entsprechenden Bahn, um dann aber ziemlich schnell, weil die Erdschwerkraft dann natürlich auch wieder die Kapsel beschleunigt hat, im Pazifik aber sehr erfolgreich, hat alles super geklappt, vor der Küste von San Diego.
Das war am 11. April um 2.07 Uhr unserer Zeit. Und auch das
nach deutscher Zeit nach war deutscher das alles Zeit. Mitten in der Nacht, auch der Mond vorbeiflog. Die waren alle nach Mitternacht. Aber der Mond erschien dann so ungefähr 20 Grad groß, als sie sich genau angenähert hatten. Das ist so groß wie ein Basketball, den man am ausgestreckten Arm hält. Mhm. Das war die Größe des Mondes, als sie hintenrum vorbeigeflogen sind.
Ja, da waren sie hinter Mond und auch so, ich glaube, 40 Minuten Funkstille. Da geht ja nun wirklich nichts durch. Es sei denn, man hätte jetzt irgendein Relais benutzt. Mhm. Aber haben sie nicht. Dann waren die planmäßig auch in einem Funkloch. Du hast es eben schon angesprochen. Wir haben den Mond, es ging darum, was haben sie gesehen und warum macht man das? Das habe ich nicht vergessen, dass du das gesagt hast. Und das ist ja beides ganz zentral. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass wir Mondsonden haben, schon seit Jahren oder sogar fast Jahrzehnten, die den Mond lückenlos, kann man sagen, hochauflösend kartiert haben. Und das heißt, da gibt's keine Krater neu zu entdecken. Die haben zwar zwei benannt, aber das heißt ja nicht, dass es die nicht vorher schon gab und dass man die nicht schon kannte. Natürlich kannte man die schon vorher. Und das sind ja alles Dinge, die man robotisch schon längst erledigt hat.
Genau.
Aber diese Aussage, das war ja auch so, hey, wir haben jetzt was gesehen, was kein Mensch je zuvor, das klingt auch so ein bisschen nach Raumschiff Enterprise, je zuvor gesehen hat mit eigenem Auge. Das spielt ja an auf das Mare Orientale, das im Dunkeln war, wenn die Apollo-Astronauten vorbeigeschaut haben.
Genau, und das liegt genau auf der Grenze zwischen der Seite, der Mond dreht uns ja immer die gleiche Seite zu. Man kann also die Mondrückseite von der Erde aus nicht sehen. Man kann ein bisschen mehr als 50% sehen, weil die Mondbahn elliptisch ist. Da kann man manchmal sozusagen so ein bisschen um die Ecke gucken. Aber das Mare Orientale liegt genau auf dieser Grenze. Und ja, die Apollo-Astronauten haben das nicht mit eigenen Augen gesehen. Und das war eben was, was die Artemis-Crew das erste Mal mit Menschenaugen gesehen hat. Und die hatten, glaube ich, auch von der NASA den Auftrag, sie sollten praktisch ununterbrochen reden. Die sollten einfach beim Überflug dauernd erzählen, was sie da sehen.
Reden und als Wissenschaft, das ist ein toller Ansatz. Das war, der Astronomiejournalist Daniel Fischer hat ja das toll beschrieben, im Grunde Amateurastronomen hinterm Mond, auf gut
ja,
Deutsch.
Ja, die haben da auch fotografiert mit Handykameras und ja auch mit digitalen Spiegelreflexkameras der guten Sorte, aber die kann man schon im Laden kaufen. Das war so ein bisschen so ein Feeling wie, wir gucken jetzt für euch. Und ja, das hat die Crew auch super rübergebracht. Der Victor Glover konnte ganz besonders gut erzählen. Der geriet so richtig ins Schwärmen. Oh, ich sehe jetzt hier die Lichtschattengrenze. Und das sieht so wahnsinnig toll aus, wie ich hier jetzt den Kraterberg, den Zentralberg in der Mitte sehe. Und da ist noch Licht drauf. Und auf der Kraterwand ist keins mehr. Ja, sagen die Amateurastronomen, ja, sehen wir auch immer. So, aber
ich gerade erst gestern Abend, jetzt wo wir es aufzeichnen, wir haben jetzt in den letzten Apriltagen jetzt hier wunderbar klares Wetter gehabt. Jeden Abend stehe ich bei dem zunehmenden Mond mit meinem Teleskop und freue mich genau an dem Effekt, an diesem herrlichen Relief. Da kann man sich nicht satt sehen, besonders wenn die Luft ruhig ist, weil der Mond auch höher steht. Im Moment im Frühling steile Ekliptiklage, da kannst du optimal gucken. Und das ist schon toll, aber natürlich sehe ich das wie alle anderen erdgebundenen Leute immer nur auf der erdzugewandten Mondseite. Das ewig gleiche, tolle Relief, aber das, ja, was die gesehen haben, diesen Terminator, diese ominöse Lichtschattengrenze, die haben die ja quer über die Mondrückseite verlaufen sehen. Ja. Das ist eine interessante Sache, die Mondphase. Die sind bei Vollmond gestartet, da in der Nacht vom 1. auf den 2. April war ja Vollmond. Und wenn man die Bilder verfolgt, die die dann gesendet haben, und da waren ja einige zum Teil brutal verzerrte GoPro-Aufnahmen auf den Solarzellen.
Ja, die hingen irgendwie an der Kapsel außen. Und ja, da hat die Erde die komischsten Formen angenommen, wenn das am Bildrand war.
Oder der Mond auch, ja, also so eiförmig. Auch, genau, ja. Eiförmig. Aber das sah 4 Tage hin, 4 Tage zurück. Das war ja das Flugprofil, das Missionsprofil. Also so relativ lang gedauert, bis sie da waren. Und dann sah man den Mond erst ganz langsam ein bisschen größer werden. Und die waren tatsächlich lange mit einem Vollmond unterwegs. Da war von der Erde aus gesehen schon längst abnehmender Mond wieder.
Weil sie ja praktisch schräg auf ihrer Bahn dran vorbeigeflogen sind. Und von der Erde aus nicht sichtbaren Seite hatten sie, als sie angekommen sind, dann glaube ich auch so ein Viertel oder so im Licht, wo sie den Terminator dann wirklich auf der Rückseite gesehen haben. Das war spannend und besonders spannend war auch, das hätten sie, wenn sie einen Monat oder 2 Monate eher gestartet wären, so nicht gesehen. Sie haben eine Sonnenfinsternis gesehen.
Oh ja. Und zwar eine ganz besondere. Jetzt sagtest du ja eben, der Mond war so groß wie ein, was sagtest du, Basketball am ausgestreckten Arm, 20 Grad. Winkelgrad. Also viel größer als das halbe Grad, das die Sonne an unserem Himmel hat und der Mond ja auch. Und das passt so genau übereinander. Deswegen kommt es zu einer totalen oder sonst auch schon mal zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis, wie jetzt ja wieder am 12. August in Spanien zu besichtigen. Und das heißt, diese Finsternis war ja viel länger, deutlicher und größer. Der Mond hat die Sonne ja sehr stark abgedeckt, sodass man die Corona, die man bei einer Sonnenfinsternis, die der Mond verursacht, von der Erde aus sonst sieht, die war ja im Grunde völlig vom Mond bedeckt. Und was man aber glimmen sah, war das Zodiakallicht.
Genau. Und sind die ein bisschen rumgeeiert, weil es zum Teil dann auch von der NASA sowas gab wie, ja, wir müssen uns jetzt noch wissenschaftlich überlegen, was wir da eigentlich gesehen haben. Was war das da eigentlich neben dem Mond? Natürlich war das nicht die Corona. Also als sie genau dahinter waren, die Corona ist viel, viel kleiner. Die ist nicht 20 Grad groß. Nee. Und auch die äußere nicht. Das ist das Leuchten von Staub in der Ebene des Sonnensystems, das man zodiakalisch nennt, kann man auf der Erde an ganz, ganz dunklen Orten auch von der Erde aus sehen. Jetzt im Frühling gar nicht schlecht.
Soll ich dir was sagen? Ich hatte gerade erst das Vergnügen im Februar auf La Palma. Das war unfassbar. Das war von einem Sternwartenbetreiber da, einem privaten, und dann blickte man über die Wolkenschicht drüber, und nach Sonnenuntergang war da eine leuchtende, regelrechte Pyramide. Du denkst, was ist denn da für eine Disco hinterm Horizont? Nein, gar nicht. Das ist dieser Staub, und der reichte sehr hoch, und du sahst dann Venus, die gerade als Abendstern begann, Merkur darüber und Saturn, das heißt die Planeten, die ja auch in dieser Ebene umkreisen, die Sonne umkreisen, die markierten regelrecht den Verlauf dieser spitzen Lichtpyramide. Das war ein außerordentlich schöner Anblick.
Ja, wir haben es auch ein bisschen gesehen vor ein paar Tagen aus einem Sternenpark auf der dänischen Insel Möen.
Also geht es auch in nördlicheren Breiten, das ist gut zu wissen.
Es geht auch in nördlicheren Breiten, im Frühling besonders gut. Es war nicht so deutlich wie auf La Palma, glaube ich. Ich habe es früher auch oft in Chile gesehen, da war es total auffällig. Aber das haben die Astronauten eben gesehen, als der Mond die Sonne abgedeckt hat. Und dann, als die Finsternis zu Ende ging, war natürlich auch, als die Sonne dann wieder erschien, ein bisschen Corona dabei. Da haben sie auch Struktur in der Corona gesehen.
Haben sie fleißig fotografiert.
Da haben sie ganz eifrig, da sind auch beeindruckende Bilder entstanden. Sind überhaupt richtig tolle Bilder entstanden.
Ja,
auch
von der
Erde, von der Erde bei Nacht, der Nachtseite der Erde, die vom Vollmond beleuchtet wurde.
Das ist dieses berühmte Hello World Bild. Wir haben ja so ein paar ikonische Bilder. Diese blaue Murmel ist vielleicht somit das bekannteste. Die Perspektive, die man als Raumfahrer auf unsere gute alte Erde hat, dass man sieht, das ist eine Oase im ansonsten lebensfeindlichen Schwarz des Universums. Und das ist wirklich wie so ein kleines Juwel, was da um die Sonne kreist. Und wenn man diese Perspektive hat, das hat ja Menschen immer sehr beeindruckt, die das mal hatten. Und da reicht ja die Erdumlaufbahn nicht aus. Es ist auch schon toll, dass man diese dünne Schicht, die Atmosphäre sieht. Das ist ja wirklich nur ein Hauch zwischen Schwarz und dem blauen Planet. Das hat ja auch den William Shatner da so beeindruckt, obwohl der nur mal ganz kurz mit Blue Origin mal gerade irgendwie 100 Kilometer hochgekommen ist für ein paar Sekunden. Und der war ja schon absolut sprachlos. Aber erst recht aus etwas Distanz, wo man den Planeten als Planeten erkennt. Und dann dieses Bild, wo du auch noch Planeten rechts und links siehst und Polarlichter siehst. Mhm. Und eine unglaublich feine Sichel, denn die Sonne steht ja dahinter. Und die Farbe ist die gleiche wie bei Tageslicht, wenn man länger belichtet, weil es ja der Vollmond ist, der das Sonnenlicht reflektiert. Also so viel Information in so einem Bild, das hat wirklich das Zeug, finde ich, zu so einem neuen ikonischen Weltraumbild zu werden.
Ja. Auch die Aufnahmen, es gibt ja den berühmten Earthrise von Apollo 8 über dem Mondhorizont. Und jetzt gibt es so einen Erduntergang, wo auch ein Handyvideo entstanden ist von dem Commander und schöne Bilder. Also ich glaube, wissenschaftlichen Sinn, den man nicht mit robotischen Sonden genauso erreichen könnte, den würde ich da jetzt nicht suchen. Aber dass uns das alles gepackt hat, hat was damit zu tun, dass da Menschen unterwegs waren.
Ja, die ihre Perspektive sozusagen in Echtzeit geteilt haben. Und du musst ja auch mal bedenken, diese gerade für jemand, der sich so für auch Amateurastronomie interessiert, dem sagt ja der Begriff Erdschein was. Du siehst den Mond als Sichel, jetzt im Frühling am Abendhimmel, der Mond ist noch wenig beleuchtet, die Sonne kommt so von rechts unterm Horizont und die Erde ist aus Mondsicht fast voll und beleuchtet dann den dunklen Mond. Und dieses aschgraue Sonnenlicht, was dann auf dem Mond fällt. Und dieses Sonnenfinsternisbild, das zeigt eine Mondsichel und die ist in dieser längeren Belichtung verursacht durch eine Erde, die ziemlich voll beleuchtet, weit außerhalb links oben in diesem Bild steht, die den Mond noch erhält. Normalerweise hast du einen schwarzen Mond vor der Sonne. Das ist so irre, wenn du Sonnenfinsternisse liebst und Mondbeobachtung, finde ich das total cool.
Genau, und da sieht man, oh, der Mond ist ja auf der einen Seite viel heller als auf der anderen. Und das ist Erdlicht. Total toll, genau.
Ja, also ihr merkt schon, wir schwärmen ein bisschen. Trotzdem so. Jetzt müssen wir, wir müssen auch über die Einschlagblitze reden. Ja. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen Science dabei?
Vielleicht. Also da muss man gucken, die haben es halt blitzen sehen auf dem Mond, waren glaube ich nicht schnell genug, um es fotografieren zu können. Und das kann schon sein, dass da relativ kleine Meteoriten auf dem Mond dann einschlagen und dass man das, wenn man auf die dunkle Seite guckt, da tatsächlich sehen kann. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht so ganz gesprochen, aber das kann gut sein, dass sie das gesehen haben.
Das ist ja recht häufig und da gibt es ja auch Programme von der Erde aus, die, wenn der Mond eben noch unbeleuchtet ist, weitgehend bei zunehmendem Mond hingucken, um nach solchen Blitzen zu fahnden und abzuschätzen, wie viel Meteoriten da niedergehen. Denn anders als bei der Erde, wo wir eine Sternschnuppe verglühen sehen, kommt das beim Mond ja alles ungebremst auf die Oberfläche.
Genau, da gibt es ja keine Atmosphäre, die das irgendwie bremsen würde. Das heißt, man sieht sofort den Blitz, wenn es auf dem lunaren Boden im Regolith in dieser relativ lockeren Schicht da einschlägt.
Ja. Okay, jetzt können wir als Zwischenfazit vielleicht ziehen, es war ein technologisches Experiment. Ja. Die haben ihre Komponenten getestet, was wirklich mit Bravour bis hin von Start bis zur Landung funktioniert hat und die haben einfach die Begeisterung geteilt und ihre Eindrücke und ein bisschen Wissenschaft ist dabei. Nichts, was man nicht schon vorher grundsätzlich wusste, aber halt jetzt mal nochmal besonders schön kommuniziert und veranschaulicht vielleicht.
Ja, da saßen im Kontrollzentrum auch irgendwie ein Dutzend Leute mindestens, die sie wissenschaftlich beraten haben. Und die haben auch vorher so einen Geologie-Crashkurs gemacht, um die Sachen zu erkennen. Also klar, aber das war nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt, das haben sie auch immer gesagt, war ein Testflug für das, was dann vielleicht als nächstes kommt.
Ja, jetzt kommt immer die ketzerische Frage, 4 Milliarden oder sowas hat das gekostet, Dollar. Das ist schon mal eine Stange Geld. Und wie viel Satelliten hätte man stattdessen dafür bauen können? Das ist immer so eine rhetorische Frage.
Das ist immer so eine schwierige Frage. Man kann für eine Mission mit Menschen natürlich immer 5 bis 10 vielleicht, aber die kosten auch schon mal leicht 1 Milliarde bei großen Missionen. Robotische Satelliten bauen. Auf der anderen Seite, wenn man es mit Kosten von einem gewissen Krieg, was der am Tag so kostet, 1 Milliarde oder noch mehr vergleicht, dann ist es auch auf einmal nicht mehr ganz so viel.
Sind es die berühmten Peanuts, ja.
Aber klar, es läuft ja beides. Die NASA hat 2018 so ein privates Programm angefangen, das CLEPS heißt, also von der NASA finanziert, wo sie aber nach privaten Auftragnehmern gesucht haben, die robotische Missionen zum Mond machen. Haben sie, ich glaube, 8 Aufträge vergeben, in Millionenhöhe, aber nicht Milliardenhöhe, Payloads, Nutzlasten zum Mond zu transportieren durch private Firmen mit NASA-Geld gefördert, die im edlen Wettstreit miteinander das dann billiger hinkriegen. Da war der Erfolg zum Teil ganz gut. Da hat es von Firefly Aerospace mit Blue Ghost eine erfolgreiche Landung gegeben. Andere Intuitive Machine, die sind 2-mal umgefallen und lagen dann auf der Seite, weil irgendwie die Länderbeine umgeknickt sind. Es war alles so 24, 25. Und da soll es dieses Jahr auch weitere geben. Also das ist so ein zweites Standbein. Eine privatwirtschaftliche Initiative, die aber mit NASA-Geld angeschoben wird. Mit wesentlich preisgünstigeren Missionen ohne Menschen zum Mond zu machen, um da auch was hinzutransportieren für relativ wenig Geld. Und die anderen Nationen, die Inder sind erfolgreich auf dem Mond gelandet, die Japaner sind erfolgreich auf dem Mond gelandet, immer ohne Menschen natürlich.
Ja. China sowieso?
China sowieso. China hat
auch auf der Rückseite.
Auf der Rückseite. China hat mit seinem Programm überhaupt noch nie einen Misserfolg gehabt. Bei den anderen sind die Programme immer, das geht auch mal schief und ist am Anfang schief gegangen. Und das chinesische Programm, die sind inzwischen zum Mond geflogen mit 6 Sonden. Hat alles vollständig funktioniert.
Erstaunlich.
Und die wollen auch mit Menschen bis 2030.
Sie haben einen sehr langen,
um 2030 herum.
Einen sehr langen Atem, sehr langen Plan. Du erinnerst dich vielleicht, du warst sogar mit. Wir waren im Jahr 2000 in Hannover auf dieser Weltausstellung, dieser Expo. Ja. Da gab es einen chinesischen Stand, einen Pavillon. Mhm. Und da hatten die eine Mondlandschaft mit, ja, Taikonauten heißt es bei ihnen, ja?
Genau.
Und ja, die hatten damals im Grunde schon wohl mehr oder weniger eine ziemliche Roadmap, wie sie das machen. Und das haben sie seitdem sehr unspektakulär, also spektakulär natürlich mit von den Ergebnissen, aber unaufgeregt einfach gemacht. Die machen ihr Ding. Das ist irgendwie
da hat sich auch mal was verschoben durchaus im Zeitplan. Aber,
darf ja sein.
Genau, aber die machen ihr Ding, wollen in diesem Jahr mit der 7. Mission, die heißen alle, ich spreche das bestimmt ganz schrecklich falsch aus, Chang'e. Das ist eine chinesische Mondgöttin und das ist jetzt die Nummer 7, die dieses Jahr fliegen soll und die konzentrieren sich komplett auf den Mond-Südpol inzwischen.
Weil es da Wasser gibt,
weil es da Wassereis gibt in kleinen Mengen und auch die Amerikaner wollen in der Gegend landen und das wollen sie beide. Und da ist dann die Frage, ob die Amerikaner, das ist ja wieder so ein bisschen Wettlauf, so wie gegen die Sowjetunion in den 1960er Jahren. Ob die Chinesen 2030 wirklich einhalten, beziehungsweise ob die Amerikaner plus Partner wirklich 2028 schaffen. Das ist anspruchsvoll.
Das ist die große Frage. Und du sagtest ja schon, da wäre dann auch zumindest bei Artemis 5 dann, das wäre die übernächste Mission, wenn es zu einer Landung kommt, dann wahrscheinlich auch ein deutscher Astronaut, zumindest im Orbit dabei.
Also die nächste Artemis 3, die hat der NASA-Chef, das hat er irgendwie fast während die unterwegs waren, verkündet. Wir ändern jetzt alle unsere Artemis-Pläne und machen mit Artemis 3 nächstes Jahr etwas, das es bei Apollo auch schon gab. Denn wir üben mal im Erdorbit, wie man den Länder koppelt. Ja. Und sie wissen noch gar nicht, was sie von Ländern nehmen.
Das war Apollo 9, glaube ich. Apollo 9 hat das gemacht, bevor 10 so quasi eine Generalprobe gemacht hat. Die hätten schon landen können. Die sind auch mit der Landefähre in Richtung Mond schon aufgebrochen und dann wieder zurück. Mhm. Und Apollo 11 hat dann mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin dann die Landung vollzogen. The Eagle has landed.
Genau. Und das soll dann halt jetzt Artemis 4 sein, die das erste Mal landen. Das werden zwei Amerikaner sein, denke ich, die da landen. Eine Amerikanerin und ein männlicher Amerikaner. Wenn das so bleibt, weiß man ja nie so ganz genau. Und der erste Nicht-Amerikaner, der landen soll, soll wahrscheinlich ein Japaner sein. Und bei der zweiten Mondlandemission soll aber ein Deutscher dann eben mitfliegen. Und sie wissen aber noch nicht, mit welcher Landefähre sie landen.
Das wollte ich gerade sagen, die ist ja noch nicht mal ausentwickelt. Da gibt es wieder Bezos gegen Musk. Ja. Also das sind so die beiden Platzhirsche der privaten Raumfahrt, haben da jeweils eine Idee. Und das bringt mich zu dieser Frage, die ich von fast allen gehört habe, mit denen ich über diese Artemis-Geschichte gesprochen habe. Die gesagt haben, Moment, ihr hattet doch schon mal in Amerika eine Mondfähre. Warum nehmt ihr die nicht einfach wieder? Das geht doch einfach. Ihr habt das doch alles schon mal gemacht.
Ja.
Und überhaupt, warum musstet ihr das alles neu entwickeln? Ihr hattet das doch alles schon vor über 50 Jahren. Was kann man da mehr drauf antworten, als dass man sagt, die Leute von damals gibt's nicht mehr und die Technologie ist verschollen und es war vielleicht auch aus heutiger Sicht zu unbequem und wackelig. Ja,
also die hatten zum Beispiel gar keine Toilette, die haben einen Beutel genommen.
Okay. Das war dann noch das erste übrigens, was Apollo 11 auf den Mond geschmissen wurde, ne? Ja. Der Beutel mit den menschlichen Hinterlassenschaften. Ja. So, nimm das Mond. Das war das erste, was.
Also, dass man die Technologie der 60er Jahre jetzt nicht wieder bauen will, kann man, glaube ich, verstehen. Die Pläne wird man vielleicht noch irgendwie wiederfinden, aber ich glaube, dass ein Punkt auch ist, du sagtest schon, Challenger und Columbia-Unglück, die Risiken für die Crew, die damals eingegangen sind, würde man heute nicht mehr eingehen. Das war schon echt riskant. Also wie man ja auch bei Apollo 13 dann gesehen hat. Ja, man versucht das schon heute sicherer zu gestalten. Und natürlich das, was sie sagen, warten wir es mal ab, ist, diesmal fliegen wir zum Mond, um da zu bleiben.
Ha.
Und mit Artemis 5 folgende bauen wir eine Mondstation auf der man vielleicht jetzt noch nicht auf Dauer und für immer und ununterbrochen, aber auch längere Zeit verbringen kann. Ob das dann wirklich so kommt, da würde ich immer sagen, gucken wir mal. Aber das ist zumindest das, was Sie sagen. Und dann sagen Sie auch, es könnte ja dann auch ein Sprungbrett sein. Nicht, weil man dann schon näher dran ist, das ist man gar nicht, sondern weil man die entsprechenden Technologien entwickelt in Richtung Mars.
Das ist dann das nächste ferne Ziel. Aber der Mond, das sollte ja erstmal so ein Gateway im Orbit sein. Davon hat man sich verabschiedet.
Davon hat man sich verabschiedet, komplett.
Jetzt sind wir ja direkt auf dem Mond was bauen und der Südpol, wir haben es gesagt, da gibt's in diesen tiefen Kratern, wo nie die Sonne hinkommt, über Jahrmillionen, Jahrmilliarden, da hat, wenn sich da mal so ein kleiner Kometenkern hin per Einschlag verirrt hat, da kann es sein, dass dann eben da Permafrost, so ein bisschen Wasser ist, in Wasser in substanziellen Mengen, was man dann nicht mitbringen müsste, wenn man es vor Ort gewinnen kann. Und andererseits gibt es da Kraterränder weiter oben, die immer im Sonnenlicht liegen, egal wie der Mond sich gerade gedreht hat. Und da könnte man natürlich permanent mit Solarzellen operieren. Also hätte es Wasser und eine dauerhafte Stromquelle. Und es gibt sogar inzwischen Ideen, aus diesem Mondstaub, diesen sogenannten Regolith, mit Hilfe von, ich glaube, es war Schwefel und einem 3D-Drucker, im Grunde so ein Baumaterial herzustellen, was die Station dann abschirmen könnte. Also da gibt's wirklich es gibt einfach tolle Ideen, die da im Raum stehen.
Und wenn man in den Missionsplan der Chinesen guckt, dann findet man da, dass die Sonde, die dieses Jahr fliegen soll, noch ohne Menschen, die soll die Ressourcen am Südpol erkunden und die dann 2028 steht im Plan, fliegen soll, die soll den 3D-Drucker vielleicht gleich mitnehmen und das mal ausprobieren.
Okay. Es gab ja bei den Chinesen sogar schon eine Sample Return Mission.
Ja, sogar von der Rückseite des Mondes, also zwei gab es schon. Eine von der Vorderseite und eine erstmals von der Rückseite.
Das heißt, auch dieses Argument, was man zu Apollo-Zeiten immer gehört hat, wenn wir die Entwicklung unseres Planetensystems, unseres Sonnensystems und die Entstehung des Mondes überhaupt verstehen wollen, müssen wir Mondgestein in den Händen halten. Das ist ja dann schon im Grunde Anfang der 1970er Jahre oder Ende der 60er realisiert worden. Aber jetzt in der Zwischenzeit gab es das eben auch robotisch.
Genau. Und es ist ja wissenschaftlich natürlich schon interessant, weil Entstehung des Mondes und es ist nicht ganz klar, das, was zurückgebracht wurde, ist ja nur von sehr ausgewählten Stellen, Mondvorderseite, die vielleicht geologisch sogar miteinander in Zusammenhang standen. Da weiß man gar nicht, wie typisch das alles war, da noch genauer hinzugucken. Aber das Argument, es mit Menschen zu machen, ist im Endeffekt, bin ich ziemlich sicher, im letzten Grund kein wissenschaftliches, sondern der Bezug zum, das sind Leute wie wir, das sind Leute, die uns das erzählen können. Das sind Bilder, die uns emotional nochmal anders packen.
Ja.
Ob es wirtschaftlich Gründe gibt, ist ganz schwer zu sagen.
Das ist aber auch dann Zukunftsmusik.
Astronomisch könnte es Gründe geben, denn ein großes Teleskop auf der Mondrückseite hat zumindest nichts mit Lichtverschmutzung auf der Erde zu tun.
Durchaus nicht, nein. Also es ist im Grunde, eine Reise auch zu uns selbst, könnte man fast philosophisch sagen. Und der Blick von außen auf den eigenen Planeten, das ist vielleicht das, was am Ende, wo du sagst, uns emotional noch mehr prägt als die Wissenschaft am Mond.
Ja, das würde ich so sehen tatsächlich. Und ich gebe auch offen zu, bei mir war das auch so. Also ich habe schon fasziniert geguckt, genauso wie du.
Ja. Es ist nicht verboten, alles gut. Ja, dann sind wir mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir werden euch natürlich über die fortdauernden Erforschungsambitionen der verschiedensten Nationen am Mond informieren, hier mit dieser Podcast-Reihe. Und damit blicken wir hinter die Schlagzeilen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, liebe Susanne. Das Hubble-Teleskop, um mal ein bisschen auszuholen, hat ja aus gutem Grund diesen Namen, weil es da auch um die Hubble-Konstante ging. Das heißt, wie schnell entfernen sich Galaxien. Jetzt gucken wir wirklich ins ganz ferne Weltall.
Genau.
Weit, weit weg von Mond und unserem eigenen Sonnensystem und selbst von unserer eigenen Milchstraße. Je schneller, das ist so die kurze Variante, je schneller sich ein Objekt von uns bewegt, desto weiter ist es weg, oder je weiter es von uns weg ist, desto schneller bewegt es sich. Aber wenn man diese Geschwindigkeit, wir haben auch schon mal eine Folge drüber gemacht, mit verschiedenen Methoden misst, kommt was Merkwürdiges raus. Und zwar, die ganz Fernen sind im Grunde etwas langsamer und die etwas näheren, nahe ist sehr relativ in dem Zusammenhang, aber die näheren Galaxien, jetzt völlig unabhängig von lokalen Effekten wie unsere eigene Milchstraße, sondern so im Mittel sind die schneller an dieser Ausdehnung des Weltalls beteiligt. Und das ist die sogenannte Hubble-Spannung.
Genau.
Also eine spannende Frage der Wissenschaft. Und man hoffte immer, je mehr wir forschen, desto geringer werden diese Unterschiede und desto mehr gleicht sich das alles einander an. Pustekuchen, tut es nicht.
Das ist jetzt in einer neuen großen Arbeit nachgewiesen worden. Das ist eine komische Einheit, die diese Hubble-Konstante hat. Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Aber die Werte sind eben im Anführungszeichen lokalen Universum. Also das sind alles ferne Galaxien. Aber ferne Galaxien, die eben nicht am Rand des beobachtbaren Kosmos sind, ist der Wert 73. Und am Rande des beobachtbaren Universums ist der Wert 67. Da kann man jetzt sagen, na ja, das ist doch jetzt ein Unterschied von gerade mal 10%. Das ist doch bestimmt jetzt nicht so wild.
Doch.
Aber es ist wild und es ist jetzt gerade mit dieser neuen Arbeit noch wilder geworden. Einfach weil die mit dieser neuen Arbeit ganz viele unterschiedliche Methoden für diese in Anführungszeichen lokale Hubble-Konstante zusammengeworfen haben und kombiniert haben. Und dadurch sagen sie jetzt, wir sind auf 1% genau mit unserem Wert. Und das ist natürlich weit außerhalb der Fehlergrenze, die den anderen mit umfassen würde. Und die Methoden sind so verschieden, dass man jetzt auch nicht sagen kann, das ist ein einzelner Fehler von einer Methode. Deswegen,
Also hat sich das wirklich verfestigt?
Das Problem hat sich verfestigt.
Das Bild, ja, die Hoffnung, dass das irgendwann mal konvergiert, ist also wirklich weg. Es hat sich eher verschärft. Und das sind ja nun wirklich für so genaue Messungen enorme Beträge, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Die müssen wir also als gegeben hinnehmen. Können wir sie denn erklären? Oder kommt da wieder der Ruf nach einer neuen Physik, nach neuen Teilchen, nach neuen...
Also das ist das richtig Spannende, dass wir sie nicht gut erklären können. Und darin liegt ja auch der Witz der Wissenschaft, dass wir uns da fragen, ob mit unseren kosmologischen Vorstellungen irgendwas ganz grundsätzlich nicht stimmt. Neue Physik, neue Teilchen, eine andere Wirkungsweise der dunklen Energie ist echt offen und ist eine sehr spannende Frage für die Leute, die sich mit dem fernen Universum beschäftigen.
Gibt's denn da schon Spekulationen? Also es gibt bestimmt eine Menge Leute, die schon eine Idee haben, was es sein könnte. Sei es, dass die dunkle Materie oder dunkle Energie anders geartet ist, als wir dachten, oder dass sich das sogar über die Zeit verändert, dass sich da physikalische Gesetze ändern ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sich...
Ja, Naturkonstanten vielleicht ändern,
dass sich das modifiziert über die Zeit, warum auch immer. Es ist ja egal, weil man es nicht erklären kann, heißt es ja nicht, dass es nicht so ist, aber da müsste man später erklären, warum es so ist. Aber was ist denn da so in der Pipeline an Ideen?
Also wenn man guckt, dann findet man eben Zeitabhängigkeit der dunklen Energie, neue Teilchen, vielleicht muss man die Art, wie Gravitation auf bestimmten Skalen oder zu bestimmten Zeiten funktioniert, modifizieren. Ich würde im Augenblick fast sagen, es gibt ungefähr so viele Theorien wie Leute, die daran forschen. Aber es gab eben immer noch die Frage, ist es denn wirklich ein Problem? Ist es nicht vielleicht nur eine Messungenauigkeit? Und das ist jetzt gerade deutlich unwahrscheinlicher geworden durch das neue Ergebnis.
Tja, um nochmal auf den Mond zurückzukommen, Houston, wir haben ein Problem, nicht nur das, wir haben ein kosmologisch, gigantisch, intergalaktisches Problem, wo wir noch keine Lösung haben. Genau. Und wir sind sehr gespannt, was da noch alles rausgefunden und erforscht wird. Ja, liebe Susanne, vielen Dank für diese Erklärung und danke an euch alle, die ihr uns gefolgt seid, ihr das gehört habt, diese Ausgabe zwischen Mond und fernster Kosmologie. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und reckt die Däumchen, bleibt neugierig. Wir melden uns wieder und wünschen euch wunderschöne Sternstunden. Macht's gut, tschüss.
Macht's gut und tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerwe. Artwork Maike Weißner.